Hast du schon mal von Activity-Based Working gehört? In einer sich ständig weiterentwickelnden Arbeitswelt bietet dieses Konzept nämlich eine flexible und auch effiziente Antwort auf die modernen Anforderungen an Arbeitsplatzgestaltung und Zusammenarbeit. Und die Service Plan Group ermöglicht mit diesem Konzept seinen Mitarbeitenden, ihren Arbeitsplatz nach ihrem eigenen Bedarf und Tätigkeit zu wählen. Klassischer Schreibtisch, abgeschirmter Bereich oder gemütliche Couch. In den Houses of Communication findet jeder den Spot zum Arbeiten, der ihr oder ihm am besten liegt. Von Fokusboxen über Phoneboxen bis hin zu Meetingräumen findet so jedes Team die passende Umgebung, um produktiv und kreativ zu arbeiten. Dieses Konzept, das sicherlich wegweisend ist, wurde bereits erfolgreich in den Houses of Communication in München, Hamburg und Berlin eingeführt und wird auch schon an weiteren Standorten umgesetzt. Und wer würde nicht gerne auf so eine flexible Art arbeiten? Also schau mal auf der Karriereseite von Serviceplan vorbei. Den Link dazu findest du direkt hier in den Shownotes dieser Folge. Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Mein Name ist Sven Zaro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus Design, Kunst, Illustration, Fotografie und Kultur. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Der 3D-Artist Vincent Schwenk hat es genau richtig gemacht. Er war gerade in Barcelona für seinen Auftritt auf dem Off-Festival und hat daraus gleich einen etwas längeren Aufenthalt gemacht, vor seinem Umzug von Hamburg nach München. Eingestiegen sind wir gleich mal mit nicht ganz so leichter Kost. Vincent hat seit einiger Zeit mit einer Panikstörung zu kämpfen und nachdem er erzählt hat, was so alles in letzter Zeit in seinem Leben vorgefallen ist, kann ich das ganz gut nachvollziehen. Es ging aber natürlich auch noch um Dinge, die etwas näher an seiner Arbeit dran sind. Er gab mir eine kleine Einführung in die technischen Aspekte der 3D-Arbeit, wovon ich wirklich überhaupt keine Ahnung hatte davor. Er erzählte, wie er von der Fotografie zum Grafikdesign zu 3D gekommen ist. Wir sprachen über das Älterwerden im Design, Geldsorgen, Stress, Bullshitting, über den Kampf mit den eigenen Bedürfnissen und seine Arbeit für Apple, über die er eigentlich gar nicht sprechen darf. Und sein Geschäftsmodell, bei dem er seine Tutorials via Patreon vertreibt, erinnert mich stark an einen Essay, den ich immer wieder gerne erwähne, nämlich 1000 True Fans von Wired Magazine-Gründer Kevin Kelly, in dem er erklärt, dass wir nicht Unmengen von Followern brauchen, um unsere Arbeit als Creator sustainable zu machen, sondern nur eine verhältnismäßig kleine Zahl an wahren Fans, die uns auch wirklich supporten möchten. Puh, das waren jetzt zu viele Buzzwords für mich. Aber der Kern stimmt. Und falls du ohne den Hype und mich unterstützen möchtest, findest du die Show ebenfalls auf patreon.com/Sven Saro. Vergiss auch nicht, den Newsletter zu abonnieren unter ohnehinhype.substack.com, völlig kostenlos. Und wenn du gerade das Handy in der Hand hast, bewerte ohne den Hype jetzt mit 5 Sternen hier in deiner Podcast-App. Ach ja, und fast daily Updates gibt es natürlich auch noch auf instagram.com/ohne den Hype. Links zu allem findest du aber wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Vincent Schwenk. Und was hat dich nach Barcelona verschlagen jetzt?
Es war sehr viel Umbruch irgendwie aktuell. Wir sind aus Hamburg weggezogen. Weil wir waren jetzt eigentlich, oder ich bin jetzt seit 10 Jahren und Pia, meine Frau, ist seit 8 Jahren oder 7 Jahren sowas in Hamburg. Und irgendwie nach so langer Zeit ist irgendwie, ich meine, das kennst du auch, wenn man irgendwie alles von der Stadt kennt, ist man so ein bisschen so, oh, jetzt wieder dahin, oh nee, wieder auf die Gammelhundewiese, oh nee. Und vor allem Hamburg im Winter ist extremst unangenehm, so super grau und die Sonne kommt einmal im Monat höchstens für eine halbe Stunde raus, dann sind alle Hamburger draußen und sind so wie so Sonnenanbeter.
Ja, da muss man drauf stehen. Das ist auch nicht so meins. Obwohl andere Leute finden das, glaube ich, schön dann, weißt du, so dieses Gemeinschaftliche, alle stehen draußen und halten, strecken die Nase in die Sonne oder so. Ich bin ja eher so der Menschenfeind. Ich habe es immer gerne, wenn ich die Sonne alleine genießen kann und um mich rum dann kann.
Ja, du bist in Thailand auf jeden Fall, da ist immer Sonne, da glaube ich, musst du nicht kämpfen mit den anderen Leuten.
Ja, da sind die Leute ja nicht ganz versessen drauf, das stimmt. Aber warum gerade Barcelona?
Ich spreche auf der Off, ich weiß nicht, ob du es kennst, Filmfestival, so Design und dies, das. Und genau, das ist Anfang April und da bin ich dann Speaker und dann dachten wir uns, ja okay, also wir geben unsere Wohnung jetzt in Hamburg auf, oder wir haben die vor Weihnachten aufgegeben, haben unser Zeug irgendwie so verteilt nach München gebracht, weil wir nämlich dann, nachdem wir aus Barcelona zurückkommen, nach München umziehen. Und wir haben jetzt gerade keine Wohnung, deswegen dachten wir so, ja perfekt, wir sind eh frei, dann packen wir unsere Koffer und den Hund ins Handgepäck und fahren nach Barcelona. Und hier ist eh die ganze Szene auch voll groß mit dem, was ich mache, und ich kenne voll viele Leute hier. Und deswegen war das eigentlich ziemlich easy, unterzukommen, und auch mit den Wohnungen war voll entspannt.
Aber das ist ja dann, das ist das erste Mal, dass ihr das jetzt gemacht habt, den Winter zu entfliehen.
Nee, ich habe den Winter schon mal entflohen, 2017 oder 18 war das. Ich glaube 18, genau, kurz vor, oder ein Jahr vor Corona. Da sind wir auch schon mal den Winter entflohen. Da waren wir in Thailand und dann auf Lombok und dann Japan. Mhm. Da waren wir auch, glaube ich, 3,5 Monate unterwegs. Und das war auf jeden Fall eine sehr intensive Erfahrung, worüber ich, wenn wir vielleicht nachher nochmal darauf zurückkommen, kann ich dir auf jeden Fall noch einiges erzählen.
Du erzähl einfach jetzt, wir sind eh schon mittendrin.
Okay, wir sind schon mittendrin, perfekt. aber es ist eine längere Geschichte.
Mach du, wir haben Zeit, leg los.
Okay. Ich muss mal ganz kurz überlegen, wie ich überhaupt die ganze Geschichte zusammenpacke. Also, seit 1,5 Jahren habe ich ein Problem mit meiner Psyche. Ich habe Schwindel, also es ist ein konstanter Schwindel, und also jeden Tag und immer, manchmal merke ich es weniger, manchmal merke ich es mehr. Und also der Zustand ist extrem belastend, und ich habe eigentlich alle Ärzte so durch, also irgendwie körperliche Sachen wurden alle ausgeschlossen. Und dann bleibt für mich eigentlich nur noch die Psyche übrig. Und warum ich so weit aushole, ist, dass nämlich in dieser Asienreise habe ich Typhus bekommen. Und da war ich ziemlich krank. Also ich glaube, ich habe es in Thailand bekommen. Und das ging dann 2 Monate, ging es mir eigentlich immer so mal wieder ein bisschen besser, mal wieder schlechter. Und dann ging es mir irgendwann ganz schlecht. Und dann musste ich auch ein paar Tage ins Krankenhaus. Und ich glaube, dass ich von dort so ein bisschen so ein Trauma mitgenommen habe. Und nicht nur davon, sondern mir ist nämlich auch noch was anderes passiert. Wir waren dann irgendwo im Dschungel in irgendeinem Café, und ich habe dann Banana Bread gegessen, und beim Schlucken habe ich schon gemerkt, so, boah, irgendwas stimmt da nicht. Und dann ist mir der Hals hat so angefangen zu bitzeln, und dann hat es den Hals zugemacht und ich habe keine Luft mehr bekommen. Und ich war also halt so nirgendwo. Und da kommt halt, es ist so ein Panikmoment, so mit Todesangst, okay, fuck, ich ersticke jetzt, und hier kann man niemals irgendwie jemand kann mich hier retten. Ne? Was krass war, die Besitzerin des Cafés kam aus England, und die war früher Krankenschwester, und die hatte zufälligerweise Antihistamine rumliegen, und das hatte sie mir gegeben gehabt. Und dann ging es auch relativ schnell wieder. Und ich würde aber sagen, dass diese Geschichte ist so traumatisch gewesen. Also ich habe das jetzt immer noch, wenn ich manchmal komische Geschmäcker habe und ich beim Schlucken irgendwas nicht kennen, dann habe ich so Panikzustände, sofort geht der Puls hoch, und ich habe ein ganz komisches Gefühl. Und ich hatte in meinem Leben schon mehrere solche.
Weißt du, was für eine Allergie das war?
Nee, habe ich nie rausgefunden. Ich war danach in Deutschland bei voll vielen Ärzten, habe das irgendwie rumprobiert, und ich habe eine Sache rausgefunden: ich vertrage Histamin nicht, oder ich habe eine Histaminintoleranz. Dass mir davon die Luft wegbleibt, hat aber auch kein Arzt verstanden. Ne? Also vielleicht war es irgendwas in Kombination mit dem Typhus. Ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen.
Aber Typhus ist doch auch in Asien eigentlich relativ abgefahren mittlerweile schon, oder? Oder ist das total gängig?
Wie gängig das ist, weiß ich nicht. Also ich bin sogar davor geimpft gewesen. Aber die Impfung schützt nur zu 80%, glaube ich. Also die 20% habe ich abgeholt. Da muss ich mal, bist du Typhus geimpft, wenn du jetzt nach Thailand fährst?
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Ja, dann vielleicht eventuell noch mal kurz zum Hausarzt, kurz eine Spritze abholen.
Wie waren die Symptome von dem Typhus?
Das war ziemlich anstrengend, also halt Magenprobleme ganz viel, und es ging in beide Richtungen raus, oben und unten und unten. Und dann irgendwann wurde es so stark, dass ich dann so Fieberdelirium bekommen habe, wo es dann so, ja, das war ja, ganz komisches Gefühl. Und dann sind wir ins Krankenhaus gegangen. Mhm. Da meinten sie, ja, okay, du hast Typhus. Hm.
Ja, das sind dann die nicht so schönen Seiten vom digitalen Nomad-Tum irgendwo auf Lombok, ja, oder im Dschungel.
Voll, also das klingt, also vor allem wir steigen hier gleich so mit so harten Themen ein und alles so irgendwie im negativen Licht gesehen, aber so war das natürlich nicht. Also es war eigentlich eine richtig coole Reise und halt so viele Erlebnisse und dann auch so das Ende mit Japan war so cool. Also ich bin so der große Japan-Fan geworden. Es ist einfach ein krasses Land so.
Aber bevor wir dann zu Japan switchen, weil du meintest, dass du glaubst, dass es von der Psyche jetzt kommt. Also der Schwindel ist tatsächlich, dir ist schwindelig einfach die ganze Zeit, oder wie?
Ja, genau, ja. Ja, genau, das, also den Zustand kann man so ein bisschen beschreiben, wenn man von einem Boot runterkommt, mhm, oder wenn man irgendwie auf nüchternen Magen Bier trinkt. Und manchmal merke ich es gar nicht, das ist aber eher selten und manchmal, also meistens merke ich es halt so leicht, dass es schwankt, und manchmal merke ich es ganz stark. Ich habe noch keinen Zusammenhang herausgefunden, wann es besser wird und wann es schlechter. Und so die Psyche ist halt für mich so der einzigste Punkt, der halt noch bleibt. Und das, genau, also diesen einen traumatisches Erlebnis habe ich ja schon erzählt, und ich hatte noch mehrere so irgendwie in meinem Leben, sehr viel so gesundheitsmäßig bezogene Sachen. Mit 21 hatte ich einen ziemlich schweren Snowboard-Unfall und habe dabei die Milz verloren. Und ich habe das, glaube ich, jahrelang verdrängt so. Aber ich habe das Gefühl, dass es das irgendwie auch noch so ein Trauma mit drin sitzt. Und dann kam so diese Corona-Zeit und ich hatte da irgendwie, glaube ich, mehr Panik als andere Leute, weil man mit Milz weniger Immunsystem hat. Und am Anfang von Corona ging das los, dass ich nicht mehr richtig, dass ich so im Bett lag und ganz komisch mich gefühlt, also Panik im Bett hatte und gar nicht mehr schlafen konnte. Und dann hatte ich auch schon irgendwie so mal irgendwie eine Panikattacke, wusste gar nicht, was das war. Ich dachte, wir waren auch in Barcelona zufälligerweise. Und es war nachmittags oder früher Abend und ich dachte, mir hat jemand K.O.-Tropfen in den Drink reingetan, weil für mich das so fremd war, dieses Gefühl. Und aber erst dann ein Jahr später oder weiß nicht, eineinhalb Jahre später, habe ich eigentlich dann festgestellt, dass es nur eine Panikattacke gewesen sein kann. Und dann hatte mein Vater, ist noch sehr krank geworden, der hatte eine Krebserkrankung. Und dann habe ich so das Gefühl, dass irgendwie alles zusammengekommen ist, so diese traumatischen Erlebnisse, so diese Verlustangst von meinem Vater. Und dann hatte ich einmal so einen Moment, wo es irgendwie so wupp gemacht hat im Kopf. Und dann so krasses Herzrasen und Schwindel, und der Schwindel ist dann nicht mehr weggegangen.
Ja, die Psyche ist schon, die kann es einem schon schwer machen. Ich hatte zwei, drei Panikattacken in meinem Leben, glaube ich. Und ein paar, an denen ich vorbeigeschraubt bin. Ich glaube, jeder kennt Panikattacken. Ich glaube, das ist so ein Ding, da, ich meine, über sowas wird ja jetzt mehr gesprochen, aber es ist immer noch so ein, ich glaube, so ein bisschen im Zwielicht, dass manche Leute denken, sie hätten Panikattacken, aber es ist eigentlich einfach nur was anderes. Und manche Leute, ja, denken, sie hatten noch nie eine Panikattacke, obwohl sie eigentlich durchaus hatten, aber es nicht wahrhaben wollen. Das ist schon immer ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, sich voll einzugestehen, dass man sie hatte, ist halt der erste Schritt, um in Zukunft mit sowas besser umgehen zu können. Vielleicht erstmal nachforschen zu können, wo kommt es überhaupt her, und dann, wie kann man damit umgehen und wie kann man langfristig dafür sorgen, dass es nicht mehr passiert? Was ist das zugrunde liegende Problem? Ja. Aber es klingt so, als wärst du mitten in dieser Suche.
Genau, ja. Ich bin, nachdem ich eigentlich so dieses alle körperliche Sachen ausgeschlossen habe, bin ich gerade so, also ich habe mein Leben schon ziemlich geändert, seitdem es passiert ist. Ich arbeite auf jeden Fall weniger, achte mehr so auf Psyche, irgendwie habe angefangen zu meditieren, mache irgendwie so Yoga, Stretch-Übungen, Therapie habe ich auch angefangen. Und versuche irgendwie so ein bisschen entspannter zu sein, ein bisschen weniger gestresst. Weil zum Beispiel hatte ich auch ich habe immer angespannte Schultern und meine Kiefer sind immer angespannt. Und das ist mir vorher alles nie aufgefallen. Und jetzt, wo ich einfach mehr Zeit mit mir selbst verbringe, merke ich so, Okay, irgendwie so ganz so entspannt war ich doch nicht. Ne? Irgendwie doch immer ein bisschen on fire.
Ja, ja. Aber das ist ja auch, also ich meine, also Meditation und Mindfulness und Entschleunigen und also das sind ja alles immer so Buzzwords gerade, ja. Aber ich glaube, wirklich so richtig die Bedeutung verstehen die wenigsten. Die wenigsten Leute machen sich wirklich Gedanken darüber, weil das zugrunde liegende Problem ist ja nicht irgendwie, dass du halt dich jeden Tag 10 Minuten hinsetzen musst und dann ist dein Leben geregelt, sondern dass das Tempo in unserer Gesellschaft halt so hoch ist und was von einem gefordert wird, auch im Job, also in jedem Job, egal ob selbstständig oder in der Arbeit, ist, glaube ich, wenn man ehrlich ist, auf einem relativ unmenschlichen Level einfach mittlerweile.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist echt, das ist so eine Suche, seinen eigenen Weg zu finden, irgendwie in so einer hyperbeschleunigten Gesellschaft, in der man irgendwie immer abliefern muss. Und ich meine, du kennst es ja auch, als Freelancer oder Selbstständiger ist man irgendwie noch mehr in diesem Rad drin oder man hat noch mehr Druck von außen. So. Man muss kreativer sein, dann muss man irgendwie sich um seine Buchhaltung kümmern, um seine Finanzen, dann muss man irgendwie gucken, dass man nicht abgehängt wird von der krassen Beschleunigung, die irgendwie so aktuell in der ganzen Branche passiert. Und ja, also da nicht, sich nicht stressen zu lassen, ist, finde ich, auf jeden Fall eine Herausforderung.
Mhm. Wie lange arbeitest du denn schon mit, vielleicht solltest du jetzt allererst mal kurz erzählen, was du eigentlich so machst, weil wenn ich jetzt sagen würde, ich habe da wirklich einen Überblick drüber, dann wäre das auch gelogen.
Ja, ganz witzig, dass ich mich eigentlich jetzt erst vorstelle, nachdem wir mit dem schwierigsten Thema angefangen haben, wo ich mir auch so, okay, soll ich darüber sprechen? Ich bin mir nicht so sicher, ob das irgendwie so gut ist, aber ich finde es doch gut, irgendwie solche Themen dann auch anzusprechen. Vor allem, wenn man solche Themen anspricht, merkt man auch, dass es voll viele andere Leute gibt und irgendwie auch im Gestalterbereich, die irgendwie mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.
Ja, ich glaube, es ist ja auch ein Typ Mensch vielleicht, also ich meine, natürlich sind unterschiedliche Typen dabei, die sich vielleicht von Design oder Kreativität angezogen fühlen, aber ich glaube, dass das schon vielleicht generell im Hirn einfach so eine Verschaltung ist zwischen dieser Form von, sagen wir jetzt mal, bildender, bildgebender Kreativität und dann aber auf der anderen Seite vielleicht eben auch so einem leichten Hang zu so Anxiety und all solchen Geschichten. Weil es ist schon auffällig, dass durch die gesamte Geschichte hindurch sowas immer wieder auftritt. Ich meine, Van Gogh hat sich auch nicht umsonst das Ohr abgeschnitten.
Ja, mein Namenspartner.
Ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Bei dir hat nur die Milz bisher dran glauben müssen, die Ohren sind noch da.
Ja, aber zum Glück im 21. Jahrhundert, deswegen ist alles gut. Und
ja. Aber mit der Milz musst du dann Medikamente nehmen, um irgendwas auszurechnen? Ich habe keine Ahnung, wofür die Milz eigentlich gut ist.
Also super wichtig, wenn man wächst. Aber ich habe sie im Alter verloren, wo alles ausgewachsen war. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Die ist hauptsächlich dafür da, für Immunsystem und körpereigene Abwehr. Mhm. Das können aber die anderen Organe lernen. Und es gibt nur ein paar Sachen, bei denen ich aufpassen muss. Das sind, glaube ich, so Pneumokokken. Gegen die muss ich immer geimpft sein. Und so generell muss ich im Impfgame ein bisschen vorsichtiger sein als andere Leute. Aber sonst ist eigentlich echt erstaunlicherweise alles gut.
Glück gehabt, dass es nur die Milz war.
Ja, voll. Glück im Unglück.
Ja. Aber dann erzähl noch mal kurz, was machst du eigentlich so?
Genau. So zurück zu was macht der Typ? Ist auch interessant, das zu beschreiben, weil wenn man irgendwie seinen Eltern erklären will, was man eigentlich macht, ist man so, was macht der Junge eigentlich? Keine Ahnung, klickt irgendwas am Computer rum. aber vielleicht mal ein bisschen, oder ich hole mal ein bisschen weiter aus. So, mein Ursprung liegt eigentlich in der Fotografie. Ich habe, oder vielleicht kann ich es noch weiter ausholen. Also ich war immer Skateboarder und Snowboarder und fand es irgendwie immer super spannend und habe voll viel Zeit in meiner Jugend damit verbracht und irgendwann wollte ich irgendwie auch mal so fähig sein, Fotos von uns und von mir und meinen Freunden zu machen und irgendwie auch Sachen zu filmen. Und so bin ich damals in die Fotografie reingerutscht. Das war noch, als ich in der Schule war und habe dann, ich glaube, ich hatte eine Canon EOS 20. Ja, also so eine richtig olle Kamera. Aber das hat mir irgendwie voll Spaß gemacht. So irgendwie, was sind irgendwie Linsen, was ist ein Unterschied zwischen einer Weitwinkellinse und einer Telelinse? Und dann irgendwie angefangen irgendwie von meinen lausigen Schüler-Euros irgendwelche billigen Blitze zu kaufen, ne, und die dann mit Funk mit der Kamera zu verbinden und dann so total begeistert zu sein und so, boah, geil, guck mal da irgendwie das Licht von der Seite, ist ja viel spannender als irgendwie normalerweise. Damals war auch vollkommen egal, dass die Lichter alle super hart waren und nichts mit weichen Softboxen oder sowas. Aber irgendwie war ich da so gehuckt und das fand ich so spannend, dass ich irgendwie das als mein Traum so, also ich war ja immer schon gut in Kunst und irgendwie, ich meine, in der Schule wird ja sowieso nur gehatet über Kunst, damit kannst du ja eh nichts verdienen. Aber irgendwie so mit dieser Fotografie war das dann so ein Thema, wo ich dachte, okay, irgendwie, also es gibt ja Fotografen, die verdienen ja irgendwie Geld und irgendwie ist es so eine Verbindung aus Kunst und irgendwie so ein Handwerk und eigentlich ist es doch irgendwie ein ganz interessantes Feld. Und ich weiß nicht, ich habe dann auch angefangen, so super cheesy Stockfotografie zu machen und habe dann ein paar hunderte Euro, ich glaube, mein bestes Bild waren irgendwie 500 Euro. Und aber als Schüler war das so, boah, geil, 500 Euro. So mit so ein paar örtlichen Fotos, richtig, ja, geil.
Bei Stock muss man ja, 500 Euro muss man überhaupt erstmal schaffen, ja, mit Stock.
Ja, das war aber früher, also das ist ja, wie alt war ich denn da? 18, also und jetzt bin ich 36, also schon eine Weile her. Da war Stock
dein halbes
noch nicht
Leben
so,
her.
Ja, noch nicht so krass wie jetzt. Also ich meine, wenn man jetzt mit Stock Geld verdienen will, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geht. Hm. So mit der ganzen AI-Bilderflut und Co. Und also jeder mit einem iPhone kann Fotos eigentlich mittlerweile machen, ne? Aber damals war das ja noch ein bisschen besonderer. Ich glaube, das hast du ja auch noch ganz gut mitbekommen, oder?
Ja, ja, voll.
Als Fotografie noch besonders war.
Ja, ja, also ich bin jetzt 42. Also ich bin auf jeden Fall im Alter, wo ich schon nachdenken muss, wie alt ich bin. Und meine erste Kamera, oder die erste Kamera, mit der ich rumgespielt habe, war eine Canon EOS, aber analog noch, von meinem Vater, die rumlag. Ach, ich habe, glaube ich, genau eine Rolle damit durchgeschossen, weil es mir einfach zu teuer war, das Zeug entwickeln zu lassen. dann bin ich erst wieder eingestiegen, als es digital dann war. Und ich war auch so dankbar dafür, weil mit digital konnten wir halt auf einmal rumexperimentieren. Und das war halt davor nicht drin. Und ich meine, jetzt ist zwar dieser ganze Move irgendwie alle wieder zu analog und analog ist das Geilste und so. Ich meine, ob jetzt bei Schallplatten oder was auch immer. Ich glaube, da ist ja häufig auch immer so ein bisschen, ich will jetzt niemandem was unterstellen, ja, aber es ist ja schon noch so ein bisschen Geltungsbedürfnis manchmal, habe ich das Gefühl. Also es hat natürlich schon auch einen Reiz, glaube ich, so dieses, dass du eben nicht so viel experimentieren kannst. Und ich habe gestern noch ein Zitat gehört, tatsächlich lustigerweise, mit einem Analogfotografen, der, glaube ich, meinte, Digitalfotografie ist immer ein Spiel mit dem Erfolg und Analogfotografie ist immer ein Spiel mit dem Versagen. Und ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen.
Ja, voll. genau, also ich habe dann fertig Abi gemacht und habe mich dann direkt nach dem Abi auf ein Kunst- oder auf ein Designstudium beworben und das hat aber nicht geklappt, weil ich hatte auch gar keine Mappe. Und dann hatte ich ein Jahr Zeit, mich irgendwie vorzubereiten halt für eine Mappe und habe dann eine Fotomappe gemacht und eine Designmappe. Und für Foto hatte ich mich in München beworben. Und ich komme ursprünglich aus München und für Grafikdesign habe ich mich in Augsburg beworben und ich wurde dann bei beiden genommen. Und meine Entscheidung war dann eigentlich nur, okay, will ich daheim weiter wohnen bleiben? Nee, dann also, gehe ich nach Augsburg und dann war es halt Grafikdesign. Und so ist so ein bisschen die Fotografie aus meinem Feld gefallen und dann auch die Fotolehrer in Augsburg waren sehr schlecht, also da war ich dann so abgeschreckt von Foto, dass es irgendwie sich erledigt hatte. Aber ich fand dann auch Grafikdesign auf einmal viel spannender als Foto, weil es so viel breit gefächerter war. Man konnte irgendwie alle verschiedenen Themen integrieren und verbinden. Ich kann dann ein Foto machen und dann noch Text drüber setzen oder ich kann Illustrationen mit, also ich konnte irgendwie alles verbinden mit allem.
Aber darf ich ganz kurz fragen, was hat die Fotolehre so schlecht gemacht?
Boah, also sowohl technisch als inhaltlich als auch gestalterisch hatten sie in nichts eine Ahnung. Also ich hatte das Gefühl, dass ich so als absoluter Newbie da irgendwie wesentlich besser in jeglicher Hinsicht war als meine Lehrer. Und die Lehrer waren so, das war so ein Schmusi von dem Direktor, von dem Freund und die war eigentlich nur Gymnasiallehrerin und so, die hat es dann aber irgendwie da reingeschafft, keine Ahnung wie. Und dann so, ja, nee, sorry, das geht nicht, ey. Und
Okay, also du meinst, sie waren nicht wirklich qualifiziert für den Job.
Nee, null. Und dann hat auch ein anderer Fotolehrer hat in seiner Freizeit gesagt, hey, ja, irgendwie so die Leute, die Bock auf Foto haben, können bei mir freiwillig noch einen Kurs machen. Ich bringe euch irgendwas bei. Und den hatten wir dann noch ein Semester, hatte ich diesen freiwilligen Kurs und der war richtig nice. Der war so ein richtiger so Oldschool-Fotograf, so super streng und leicht so irgendwie sexistisch irgendwie seine Art und Weise, also alter Schlag, sagen wir mal so. Aber ich habe da echt viel gelernt und aber ja, dann war es irgendwie auch schon zu spät. Dann war Grafikdesign der neue Scheiß und dann war ich da echt auch voll gehuckt. Aber ich muss sagen, ich habe dadurch, dass ich mich mit so viel mit Fotografie beschäftigt habe, ist das, was ich jetzt mache, ich kann so viel aus der Foto ziehen. Also das, also ein 3D ist ja eigentlich auch nicht viel anderes als ein Fotograf. So, ich bewege mich irgendwie im Raum, ich muss irgendwie Set-Design machen, ich muss eine Kamera auswählen, ich muss Lichter auswählen, muss sagen, welche Softbox ich verwende. Also man hat alles, was ich in echt machen muss, nur dass ich halt diese technische Komponente noch hinzu habe, die ich irgendwie eigentlich auch ganz interessant finde.
Aber du meinst, all diese Auswahlsachen, die du jetzt gerade beschreibst, die hast du alle virtuell in dem Fall dann, in dem Programm deiner Wahl, oder wie?
Genau, ja.
Weil ich habe immer wieder das Problem, wenn ich mit Leuten rede, die irgendwie mit 3D zu tun haben, dass das wirklich ein Feld ist, von dem ich nicht die geringste Ahnung habe. Also du musst mir immer alles von Adam und Eva erklären.
Ja, voll gerne. Also ich meine, du kannst es echt vorstellen wie so ein virtuelles Studio, in dem du alle Objekte reinladen kannst, die du willst. Du kannst alles selber bauen. Du kannst dir vorstellen, du hast wie so eine digitale Tonscheibe und da modellierst du jetzt erstmal was und dann setzt du deinen modellierten Klumpen in dein Studio rein und dann sagst du, okay, das Objekt soll jetzt irgendwie Stoff sein und das soll jetzt Wind blasen und ich möchte Gravity mit rein und dann aber manche Teile von dem Stoff sollen hier festgepinnt werden und dann will ich noch irgendwie, sagen wir mal, eine 200mm Kamera haben, mit der ich auf die Szene gucke. Und dann will ich irgendwie eine große Softbox von rechts, ein Rimlight von hinten und dann mache ich noch irgendwie so ein HDI, so ein 360-Grad-Foto in die Szene rein, damit die Reflexionen irgendwie cool sind. Dann kann ich das Objekt erstmal simulieren, dann, also backt man das, so heißt es, also baken. Das ist, wenn der Computer die Simulation durchrechnet und das dauert, kommt an, wie aufwendig man solche Simulationen macht, zwischen ein paar Minuten und einer halben Stunde.
Aber schiebst du dann die ganze Zeit irgendwelche Regler rum oder musst du irgendwas programmieren oder wie funktioniert die? Ich habe wirklich gar keine Ahnung, ist mir fast ein bisschen peinlich.
Ja, nee, alles gut. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Also ich meine, ich rede ja eh viel über 3D und Design und so Zeug. Dazu kann ich später vielleicht noch mehr.
Mit deinem Patreon auch und mit deinen Kursen.
Ja, genau, ja. Man kann, finde ich, 3D ganz gut aufteilen in verschiedene Arbeitsfelder und eigentlich ist sogar fast jedes Arbeitsfeld belegt mit Spezialisten. Also wenn man richtig krass 3D macht, dann macht man eigentlich nur eine Sache von den ganzen Sachen, die ich dir jetzt erkläre. Aber ich bin eher so Generalist, das heißt, ich mache eigentlich alles. Mhm. Also der erste Schritt ist, du brauchst irgendein Objekt. Und dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel ein Objekt zu modeln. Und fürs, was geht bei mir hier ab?
Nicht die geringste Ahnung.
Konfetti-Explosion, Feuerwerk.
Keine Ahnung. Okay, offensichtlich möchte deine Kamera auch irgendwie zeigen, wie man solche Sachen modelliert.
Ja, die Kamera ganz auch. ja, genau. Also zum Modellieren, und beim Modellieren gibt es schon dann wieder fünf verschiedene Ansätze. Es gibt so Hard Surface Modeling, das ist eher, dass man mit wenig Polygone sind so Flächen, sag ich mal so, mit wenig Flächen arbeitet und danach hat man ein Objekt und unterteilt die Flächen ganz oft und dadurch wird es zum Beispiel rund oder weich. Dann gibt es eine andere Art zu modeln, das ist dann so über VDB, das ist dann auch was. Und dann gibt es noch die Art über Voxel zu modellieren und Voxel kann man eigentlich so definieren wie Pixel. Das eine ist eher Vektormodel und das andere ist eher Pixelmodel. Und bei diesem Pixelmodel kann man wirklich super intuitiv arbeiten, das macht auch voll Spaß. Also das mit zum Beispiel mit diesen VR-Brillen ging es auch mal super, falls du das mal getestet hast, wo man so ganz einfach im Raum so reinzeichnen kann. Und das Gleiche kann man auch 2D am Rechner machen. Man dreht ein Objekt, drückt was rein, zieht was weg, kann es irgendwie anfassen. Und das ist ein sehr organisches Modeln. Das andere ist eher technischeres Modeln. Und dann gibt es aber noch ganz technisches Modeln, so CAD-Daten zu zeichnen. Das sind eher für Produktdesigner und so Industrieleute. Und oft aber kriege ich auch solche Daten fertig, also so Industrie-CAD-Daten, und die kann ich dann in mein Programm reinladen, was Cinema 4D ist. Und Cinema ist ein bisschen mehr so Motion Graphics, würde ich mal sagen. Mhm. Also genau, das ist der erste Schritt, ein Objekt generieren. Dann als zweiten Schritt muss man das Objekt irgendwie animieren, und dafür gibt es, genau, es gibt Animieren und Simulieren. Animieren ist mit Keyframes, das ist so wie After Effects, dass man irgendwie einen Würfel hat und man lässt ihn hin und her bewegen oder rauf und runter oder lässt eine Kugel irgendwo rüberrollen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Sachen zu simulieren. Das sind dann physikalisch korrekte Bewegungen. Ich kann die Kugel nehmen, die zum Beispiel hochheben und dann einfach fallen lassen. Und da muss ich noch einstellen, dass Gravity, also Schwerkraft in der Szene ist. Und da muss ich noch einstellen, wo das Objekt drauffällt, dass dann dass das Cinema erkennt, dass es ein Objekt ist, was es collidet, also wo es abstoßt. Genau, und so kann man dann Szenen generieren. Man kann dann auch zum Beispiel Keyframes mit Simulation mischen, also dann kriegt man irgendwie so beides in einer Szene. Und danach, also wenn man simuliert, backt man alles, und wenn es gebacken ist, dann ist es fertig, dann läuft der Computer schnell, dann muss man es nicht mehr anpassen, dann irgendwie ist es einfach einmal fix und safe. Und dann kommen so die nächsten Schritte. Das ist dann meistens Kamera. Also man irgendwie sucht sich eine Kamera aus und fängt dann an, Kamera zu animieren. Irgendwie, ob man die irgendwie langsam oder schnell oder halt generell wie so ein DOP, der die Kamera bewegt. Und dann ändert man so ein bisschen das Programminterface. Das ist jetzt alles so eher unvisuell. Und dann gibt es den visuellen Schritt, und der ist seit, keine Ahnung, sagen wir mal 8 Jahren oder sowas, ist da eine neue Entwicklung gekommen, und zwar über GPU, also über die Grafikkarte zu rendern. Und seitdem es diese Funktion gibt, kann man Sachen in Echtzeit sehen. Also ich kann dann ein Licht hinsetzen und sehe dann fast in echt, wie das Licht sich auswirkt, oder wenn ich ein Objekt bewege, sehe ich das alles in echt. Und in dem Arbeitsschritt eben, genau, setzt man Lichter, hat die Kamera, und dann fängt man an mit Texturen, und für die Texturen ist eigentlich so die gängigste Art und Weise Octane und Redshift. Das sind zwei Render-Engines, die so am verbreitetsten sind und die eben über die Grafikkarte laufen. Das heißt, die gehen super schnell. Und dann gibt es zum Beispiel nur ein Feld von Leuten, die nur Texturen machen, weil auch Texturen ist relativ kompliziert. Da steckt man verschiedene, also man kann zum Beispiel so eine Art Fotos zusammenstecken, man braucht ein Diffuse, das sind so die Farben, dann gibt es so Normal Maps, das sind so eine Art, so die wie rau oder wie die Oberfläche von einem Objekt ist. Und da gibt es dann 1000 Kanäle, und man kann das prozedural irgendwie noch machen, und das ist ein Riesenfeld. Und am Ende, wenn man diese ganzen Schritte hat, fehlt nur noch ein Schritt, Rendern. Und Rendern ist so dieses zeitaufwendigste, weil irgendwie, ich habe so das Gefühl, so Frames brauchen immer 3 Minuten, egal wie gut die Computer werden, weil wenn die Computer besser werden, dann ist man so, ach geil, ja, da könnte ich ja nochmal, mache ich nochmal extra Glas und mache nochmal da hinten noch ein bisschen mehr. Und irgendwie haben sich diese 3 Minuten eingependelt, und dann kann man ja rechnen, man hat so 30 Frames pro Sekunde, das heißt, das sind 90 Minuten pro Sekunde, also 1,5 Stunden Renderzeit für 1 Sekunde Film. Und dann lässt man es meistens über Nacht rendern und kommt am nächsten Tag ins Büro und sieht dann, dass man irgendwas vergessen hat, vergessen den Alpha anzumachen oder
vorne.
Oder irgendeinen Renderfehler, genau, und dann geht es wieder los von vorne.
Aber hast du dir diese Sachen alle selber beigebracht, oder kam das schon irgendwie im Studium mit?
Technisch kam nichts im Studium, also da war 3D gar nicht auf dem Stundenplan, das war für die nicht relevant. Ich habe so die ganzen technischen Sachen selber gelernt über YouTube, und ein Typ, Chris Schmidt heißt der, das ist so der, bei dem habe ich am meisten gelernt. Und als ich angefangen habe, 3D zu machen, gab es echt noch relativ wenig Tutorials, so, und es gibt irgendwie so, gab ein paar Leute, die man gucken konnte. Und sonst habe ich viel auch einfach gelernt durch Ausprobieren und irgendwie sogar auch diese Manual reingucken und mal Sachen nachlesen. Und das hat sich krass geändert in den letzten Jahren, und mittlerweile ist so eine Tutorial-Überflut am Start und man weiß gar nicht mehr, wo man überhaupt gucken soll.
Das solltest du aber auf gar keinen Fall sagen, weil du bist ja Teil dieser Flut eigentlich.
Doch, das kann ich aber sagen, weil das Gute ist nämlich, ich will es nicht so egoistisch oder sowas klingen, aber ich bin relativ gut in dem, was ich mache. Und die Tutorials, die ich mache, ich investiere sehr viel Zeit. Also ich recherchiere irgendwie. Dann, also sind meine Tutorials nicht nur technisch bezogen, sondern auch irgendwie designbezogen. Und ich versuche den Leuten irgendwie alles Mögliche beizubringen oder halt generell denen beizubringen, was ein gutes Artwork ausmacht. Und ja, das ist schon relativ viel Arbeit. Dann auch die Sachen aufnehmen, schneiden, dann irgendwie so kleine Videos vorher aufnehmen und ja. Deswegen glaube ich, dass die Qualität von den Tutorials relativ hoch ist, weil ich ja sehr viel Zeit dafür investiere. Und ist natürlich jetzt auch schon, ja.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann vertreibst du dir ja hauptsächlich über Patreon eigentlich, oder? Was ja ein sehr ungewöhnliches aber Geschäftsmodell ist. Aber als ich es gesehen habe, hat es irgendwie sofort Sinn gemacht, weil du halt, es nimmt dir halt viel Arbeit ab letzten Endes. Und du hast vielleicht auch ein Modell, das dir, ich weiß auch nicht, gibt dir vielleicht ein bisschen Credibility, weil das Ganze irgendwie so eine Plattform hat und nicht einfach nur lose im Raum steht. Ich weiß es nicht genau, was es ist, aber ich habe es gesehen und es kam mir gleich vertrauenserweckend vor, vielleicht ist das richtige Wort.
Ja, das ist doch gut, wenn man das hört. ich kannte das auch nicht. Eigentlich ging es so los, dass ich irgendwie immer meine freien Arbeiten gemacht habe und irgendwie das immer auf irgendwie Instagram geteilt habe und dann irgendwann immer mehr Leute mir geschrieben haben, so hey, wie hast du es gemacht? Und am Anfang habe ich das noch irgendwie den Leuten zurückgeschrieben und dann war ich so, oh, das ist echt nervig, so jeden immer zurückschreiben, wie das geht, und mit Text ist es auch schwierig, so manche Sachen zu erklären. Und dann hat mir die Instagram-Community gesagt, hey, mach doch mal Patreon. Und ich war so, hey, keine Ahnung, noch nie gehört, das mal gegoogelt. Und so, ja, hey, weiß nicht, ob das irgendwie so ein bisschen YouTube, aber dafür muss man zahlen. Boah, ich weiß nicht, ob irgendjemand das hören will, wenn ich da irgendeinen Quatsch erzähle über 3D.
Aber ganz kurz, um es mal zu erklären, weil ich nutze Patreon auch für den Podcast. Also man kann es ja für alle möglichen Sachen verwenden. Letzten Endes ist Patreon eine Möglichkeit für Leute, regelmäßige kleine oder große Zahlungen an einen Creator oder eine Creatorin zu leisten für irgendeine Form von Gegenleistung. Man kann sehr kreativ sein damit, was man da macht. Bei mir ist es zum Beispiel wirklich eigentlich so ein Supportmodell, dass die Leute den Podcast unterstützen können, damit ich eben weiterhin kostenlos den Podcast für alle machen kann. Bei dir ist es, dass du darüber deine Kurse tatsächlich vertreibst. Das sind ja wirklich zwei völlig unterschiedliche Modelle, und dazwischen kann man alles, was man sich erdenken kann, kann man darüber theoretisch machen.
Ja. Mal so eine kurze Seitenfrage. Schneidest du auch manchmal Sachen raus aus dem Podcast?
normalerweise nein.
Weil nämlich, also ich habe ja einige Sachen von dir gehört, einige Podcasts, und meistens reden ja die Leute, die du einlädst, mehr als du, aber ich hätte jetzt eigentlich eine super spannende, oder mich würde voll interessieren, wie so dein ganzes Modell läuft, so mit dem Podcasten, mit Patreon, mit Spotify. Und ich habe ja auch über die Podcasts mitbekommen, dass du das jetzt sehr hauptberuflich machst. Und mich würde da voll interessieren, wie du es schaffst, dich da, oder wie wirst du finanziert? Läuft das hauptsächlich über Patreon, oder ist es was du gar nicht jetzt so öffentlich machst?
Nee, ist auch kein Problem. Ich habe neulich auch schon drüber gesprochen. Da war ich eingeladen bei Marc Thiele in seinem Podcast Neugierig. Also ganz kurz, um's zu überreißen, es gibt einerseits Patreon. Patreon ist jetzt passiert nicht so viel, dass ich davon leben könnte, bei Weitem nicht. Ich habe allerdings seit ich den Podcast angefangen habe, ich habe vom ersten Tag an meinen Job geschmissen eigentlich, weil ich gesehen habe, ich kann diesen Podcast nicht produzieren und einen Job danebenbei machen. Es funktioniert einfach nicht. Und habe dann von Ersparten gelebt. Ich rede jetzt sehr schnell, weil ich die Geschichte schon mehrmals erzählt habe.
Ja, ist gut. Ich rede auch immer viel zu schnell.
Und es soll ja eigentlich um dich gehen hier. Aber eben, um es noch kurz abzuschließen. Und das andere ist eben, dass ich eben auch Supporter mit in der Show habe. Jetzt dieses Jahr ist Serviceplan sehr groß mit dabei. Und darüber muss das Ganze dann halt letzten Endes laufen. Ich habe allerdings 3 Jahre lang tatsächlich im Prinzip von der Hand in den Mund gelebt, beziehungsweise eigentlich von meinem Sparkonto in den Mund quasi, wenn man so möchte.
Krass. Ja, dann Props. Also richtig nice, dass du es geschafft hast, so durchzuziehen.
Danke.
Und ich höre es auch echt immer gerne, und ich kenne es schon ziemlich lang, weil ich kenne den Kneten-Andi.
Ja, der war ganz, ganz früh dabei, ja.
Ja, genau. Den kenne ich noch aus Hamburg.
Ja, aber kommen wir zurück, ja, genau. Zu Patreon, also, waren wir eigentlich.
Genau, Patreon. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Dadurch, dass ich so einen planbaren Content liefern kann, der so sehr, also Tutorials sind so sehr, wie soll ich sagen, also viele Leute bezahlen für Tutorials und deswegen ist es relativ gang und gäbe dafür halt monatlich eben was zu zahlen. Und das sind jetzt 20 Euro sind es bei mir im Monat. Und dadurch, dass es, ich weiß nicht, wie viele Leute sind da, vielleicht 500, 600 Leute sind im Monat da. Das heißt, mein Haupteinkommen ist auf jeden Fall Patreon.
Das hatte ich mir tatsächlich gedacht, weil bei Patreon sieht man ja auch, wie viele Leute das supporten. Wenn ich mir deine Tiers, also diese die Preise anschaue, die man quasi machen kann, kann man sich ja ungefähr denken, was du darüber wahrscheinlich verdienst, abzüglich, was Patreon natürlich dann bekommt und so. Ja. Und das ist ja eigentlich ein ganz gutes Einkommen. Also da kann man ja schon von leben dann.
Ja, ja, das ist, also ich hätte mir niemals in meinem Leben denken können, dass ich jemals so viel Geld verdienen werde. Und zusätzlich noch mit dem, was mir Spaß macht, ist so, also ich bin voll so ein a dream comes true. Mhm. Ja, also ich hatte irgendwie gefühlt echt immer Glück in meinem Weg. Auch habe ich viele Umwege gemacht, aber irgendwie hat es mich irgendwie immer in die richtige Richtung verschlagen und war irgendwie gefühlt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und kann jetzt eigentlich mit freien arbeiten. Also ich mache nur Design. Ich mache eigentlich mein Design und dann nehme ich da noch ein bisschen Videos auf, lade die Videos hoch und das ist eigentlich mein Arbeitsalltag. Das ist schon echt, also ich bin sehr stolz und ich sehe das als krass Privileg, dass sich das alles so eingependelt hat.
Also auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, oder ich finde, man muss es auch ein bisschen in Relation setzen. Also ich habe so jetzt keine konkrete Zahl, was du da verdienst im Monat, aber wie gesagt, man kann sich einigermaßen hochrechnen bei Patreon. Und es ist jetzt nicht so, als müsstest du ein Jahr arbeiten und dann hättest du ausgesorgt für den Rest deiner Tage. Und nee, die Sache ist ja doch die auch, dass das ja ein Job ist, der eine unbekannte Halbwertszeit hat letzten Endes. Du weißt einfach nicht, wie lange das funktionieren wird. Ja? Und ich meine, es kann einfach sein, dass dieses Modell, also dieses Bezahlmodell irgendwie austrocknet quasi aus irgendeinem Grund oder dass jemand, irgendein anderer Big Player erscheint, der dir irgendwie abgräbt oder weiß der Teufel was. Ja? Und deswegen ist ja immer die Sache, hast du natürlich wahnsinnigen Produktionsaufwand, weil ich meine, auch wenn du sagst, du machst nur Sachen, die du liebst, ich meine, du musst das Zeug filmen, du musst das skripten, ich habe gesehen, du machst dann auch Vorschauen für einen ganzen Monat irgendwie, was du tatsächlich dann irgendwie da anbietest und so. Und wie du selber sagst, es gibt halt eine Menge Leute, die das auf einem ziemlich shitty Niveau machen und du lebst halt davon, dass du es auf einem hohen Niveau machst am Ende.
Ja, voll. Ich finde deinen ersten Punkt extrem spannend und umso älter ich werde, umso mehr mache ich mir darüber auch Gedanken. Ne? Wie lange geht das alles noch gut? Also jetzt natürlich nicht nur, wie lange geht mein Tutorial-Game noch gut, sondern ich meine, die ganze Design-Szene verändert sich ja so krass extremst mit AI gerade. So diese Veränderung, und dann gibt es ja noch eine zweite Veränderung, so diese menschliche Veränderung, dass man so die Fähigkeit zu lernen nimmt ja irgendwie auch ab. So diese, es gibt eine, also das schnelle Lernen und langsame Lernen. Ich glaube, es heißt kristalline Intelligenz und wie heißt das andere? Fluide Intelligenz und kristalline Intelligenz. Und die fluide Intelligenz ist, die geht bis 39, geht die, und bis dahin nimmt sie ab und zu und danach geht es bergab. Und diese Intelligenz ist dafür, dass man schnell neue Sachen lernen kann, man kann Probleme schnell wahrnehmen und dafür Lösungen finden. Und umso älter man wird, umso schwieriger tut man sich. Und dafür aber kommt dieser zweite Intelligenzteil, das ist eher so dieses dieser Grundblock, den man hat, so Wissen, das man gelernt hat, so Erfahrung. Und die Art und Weise, wie man arbeitet, ändert sich auch, dass man vorher, viele Leute sind eher so bis so alpha-mäßig und pushen irgendwie hart. Und dann irgendwann, wenn sie älter werden, also es gibt immer weniger Leute, die dann so erfolgreich sind und irgendwie schaffen, dieses Tempo zu halten. Und dann habe ich das Gefühl, dass viele so in die Leere umwechseln und oder so all diese Frage, wo sind die ganzen alten oder älteren Gestalter? Und ich habe ja schon das Gefühl, dass ich ja schon mit 36 so alle Leute sind jünger schon als ich und es gibt nur so die Option, okay, ich werde dann Lehrer, irgendwie unterrichte irgendwo, oder ich werde gründe irgendwie eine Agentur und schaffe junge Leute um mich rum, dass ich nicht ganz dann verloren gehe. Also auf jeden Fall eine super interessante Frage, die du da aufgestellt hast.
Mir ging es genauso. Als ich mit dem Podcast angefangen habe, war Also es ist einfach passiert, ja, dieser Podcast. Es war nicht irgendwie bewusst, dass ich mir irgendwie gedacht habe, oh Gott, ich muss was ändern in meinem Leben oder so. Es ist einfach irgendwie passiert. Aber, also zumindest der Impuls. Aber als ich dann damit losgelegt habe und dann eben diese Entscheidung getroffen habe, dass ich meine eigentliche, also in Anführungszeichen, eigentliche Freelancer-Tätigkeit davor jetzt bleiben lasse, war tatsächlich auch ein Faktor für mich, dass ich mir gedacht habe, okay, ich bin jetzt auch fast 40 und was mache ich in 10 Jahren, was mache ich in 20 Jahren? Baue ich mit 60 noch Websites für irgendwelche mittelständischen Unternehmen? Kann ich das noch? Kann ich das noch lernen überhaupt? Ja. Und dass ich mir auch gedacht habe, vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt tatsächlich für so einen, also Karrierewechsel sehr großen Anführungszeichen, aber für sowas eben. Also ich weiß es auch nicht. Ich sehe es ähnlich. Und wenn du es so sagst, ich weiß auch nicht, wo sind die ganzen Gestalter und Gestalterinnen in ihren 60ern und so. Ich kenne durchaus ein paar, aber die ich kenne, sind dann meistens sehr erfolgreich.
Ja.
Aber vielleicht ist es auch so, dass früher, also dass es einfach früher nicht genügend gab, die jetzt in dem Alter sein könnten. Weil, ich meine, Freelancertum als kreative Person in den 70ern oder 80ern anzufangen, ich weiß es nicht. Also da war wahrscheinlich der Markt doch einfach nicht so groß, dass es so viele Leute hätten machen können. Das heißt, vielleicht ja, sehen wir in 10, 20, 30 Jahren tatsächlich, wie sich dieses Problem lösen wird oder ob es sich vielleicht auch nicht lösen lässt und wir einfach wahnsinnig viele Gestalter und Gestalterinnen haben, die selbstständig gearbeitet haben und auf einmal nicht mehr mitziehen können. Ich weiß es nicht.
Ja, voll. Vielleicht noch einen Punkt, den ich dazu fügen will. Also ich bin, glaube ich, auch sehr realistisch in der realistisch/pessimistisch in Sachen Zukunftsszenarien und obwohl ich jetzt, wie gesagt, auch gerade relativ gut verdiene, bin ich eher so, dass ich sehr viel zur Seite lege und irgendwie jetzt nicht sonderlich viel Geld ausgebe oder irgendwie auf den Putz haue, weil ich sehe das schon so. Besser mache ich jetzt meine Altersvorsorge und keine Ahnung, wie lange das noch so gut geht, wie es gerade geht. Und bevor ich dann irgendwie mit 50 mir denke, boah, fuck, ey. Okay, jetzt irgendwie kriege ich keine Jobs mehr, jetzt ist mein Geld aufgebraucht. Und was mache ich jetzt?
Ja. Aber also ich möchte nicht unvernünftig klingen, ja, aber ich habe dieses Gefühl von Sicherheit. Also ich habe auch ein bisschen Geld auf der Seite, sonst hätte ich ja eben auch diese 3 Jahre nicht überbrücken können und so. Aber so ein Gefühl von Sicherheit fand ich eigentlich immer ist eine Illusion, weil du kannst die Zukunft eh nicht vorhersagen. Ja. Und ich meine, es ist gut, irgendwie für ein bisschen was vorgesorgt zu haben, aber du kannst eh nicht alle Eventualitäten absehen. Und ich glaube, Leute, die eben in ihren 30ern, in ihren 40ern, so flexibel die ganze Zeit arbeiten und das, was sie tun, lieben, ja, und damit auch Erfolg haben. Ja. Und das sind ja bei Weiben natürlich nicht alle. Aber ich glaube, die, bei denen das der Fall ist, da kann man dann auch sagen, dass du wirst wahrscheinlich auch mit 60 einen Weg finden, dann deine Arbeit eben dann wieder umzumodeln. Weil, wie du sagst, deine Arbeit hat sich auch die ganze Zeit geändert eigentlich.
Ich hoffe so. Also ich bin da schon auch optimistisch, aber auf der anderen Seite bin ich auch realistisch oder sicherheitshalber so, okay, Ausgaben klein halten, nicht jetzt hier rumprotzen oder irgendwas. Wer weiß, wie die Zukunft ist.
Ich finde es ja auch generell eine gute Lebenseinstellung eigentlich, weil ich sehe irgendwie den Sinn nicht darin, mehr Lebenszeit aufzugeben, dass ich ein größeres Auto habe zum Beispiel oder sowas. Ja? Ich weiß, ja, andere Leute haben da irgendwie andere Vorlieben, aber ich muss sagen, nicht nur, weil man irgendwas gut findet, heißt es, dass das generell irgendwie vernünftiger Weg ist. Ja, ich meine, wenn ich mit Heroin anfangen würde, bin ich sicher, dass ich es geil fände. Ja, aber ich werde es trotzdem nicht tun. Ja, ich meine, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Ja. Aber manchmal finde ich so dieses, dass jeder mal sagt, ja, solange jemand irgendwie glücklich ist oder das macht, was er will, ist es auch gut für die Person. Und ich glaube, dass das überhaupt nicht stimmt. Ich glaube, die meisten Impulse, die wir haben, sind extrem schlecht für uns. Deswegen schaufel ich dann Toffifee in mich rein oder weißt du, halt sowas. Ja? Ich meine, das sind die Impulse, die wir haben letzten Endes. Wir sind halt doch eigentlich nur kleine Äffchen, die versuchen, so viel Zucker in sich reinzuschaufeln wie möglich.
Ja. Voll. Ich bin zwar sehr anti-Zucker. Ich habe als Kind davon immer Migräne bekommen, deswegen nicht so, nee, Zucker fetzt mich gar nicht. Aber bei mir ist glaube ich, eher so ein Bewegungsdrang. Also ich bin sehr, ja, sporty am Start.
Ich habe die Bikes schon im Hintergrund gesehen in deinen Videos.
Ja, dafür ist vielleicht ein Punkt, wo ich Geld ausgebe für Fahrrad, aber niemals für Autos, aber Für Fahrräder auf jeden Fall.
Bist du reiner Fahrradfahrer oder Triathlet oder?
Ich habe jetzt angefangen zu joggen noch, jetzt hier in Barcelona, weil ich hier mein Fahrrad nicht dabei habe. Aber sonst finde ich Radfahren schon wesentlich besser, also cooler als alles andere. Und schwimmen kann ich nicht. Ja. Ich, also beim Kraulen kriege ich das nicht hin, dass ich verschluck mich immer oder kriege zu wenig Luft oder kriege einen knallroten Kopf. Nee, Schwimmen ist nicht meine Welt.
Ja, jeder hat so seine Vorlieben. Ich habe mit dem Fahrradfahren angefangen und bin dann zum Laufen gewechselt, weil es mir tatsächlich mehr Spaß gemacht hat am Ende.
Echt, boah,
krass. Ja. Aber mit dem Patreon, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Weil ich finde es ja total spannend, dass ich glaube, die Leute haben heutzutage sehr verschobene Wertevorstellungen, also inklusive mir, ja, weil es ist immer so, mit Instagram ist man total geil drauf, irgendwie, wie hoch die Followerzahl ist, ja. Weil es ist ja auch irgendwie toll. Oh, du hast ja irgendwie, ich weiß nicht, fast 100.000 oder irgendwie sowas auf deinem Channel. Das klingt ja auch geil, ja. Und 100.000 Leute und so. Aber wenn man sich dann die Conversion Rates anschaut, also wie viele Leute tatsächlich irgendwas liken, dann ist das natürlich irgendwie der allerkleinste Bruchteil davon. Und letzten Endes bringen dir diese Leute auf Instagram ja einfach Pups, wenn man ganz ehrlich ist. Auf der anderen Seite hast du eben einen Patreon-Account mit, ich weiß nicht, 500 irgendwas Leuten, die eigentlich deinen kompletten Lebensunterhalt finanzieren. Und ich fand da immer die Idee von Kevin Kelly, dem Gründer von Wired Magazine, ganz gut. Und ich sollte die Zahl wissen, dann wäre es besser. Aber es waren
mit dem, man braucht 100 Core-Fans irgendwie sein Leben, ist es das?
Oder, genau. 100,
ich kenne das Zitat, ich weiß auch die Zahl nicht.
100 oder 1000?
Ich weiß nicht mehr.
Aber es waren 100 oder 1000, aber wahre Fans, ja, das ist halt, was du brauchst. Davon kannst du tatsächlich leben. Und dieses Instagram-Game irgendwie ist halt auch wieder sowas wie Heroin oder das dicke Auto. Ja, es bringt dir einfach gar nichts und man hat schlaflose Nächte darum. Ist das was sich für dich dann jetzt verschoben hat, dadurch, dass du den Wert vielleicht siehst von Leuten, die tatsächlich dann auch bereit sind, für diese Arbeit, die du leistest, zu bezahlen? Oder verfällst du da dem auch noch?
Also Instagram ist für mich ein bisschen auch so Hate-Love-Relationship, weil ohne Instagram wäre ich, glaube ich, nirgendwo. Dann würde mich niemand kennen und würde niemand bei Patreon irgendwelche Videos gucken. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich einfach super stressig. So, man muss da irgendwie immer aktiv sein, man muss gegen diesen Algorithmus kämpfen. Irgendwie, wenn man da wochenlang nichts macht, dann ist man gleich total weggerankt und kriegt gar nichts mehr. Und ja, also früher habe ich das ein bisschen entspannter gesehen, da war das mehr für mich so eine Art digitales Skizzenbuch. Mittlerweile stresst mich das ein bisschen mehr so und ich mache nicht mehr so viel wie früher auf Instagram, aber trotzdem ist es weiterhin irgendwie sehr wichtig oder für mich ist es eigentlich meine indirekte Haupteinnahmequelle, weil vielleicht ist 1% oder 0,1, 1% von meinen Followern von Instagram gehen dann rüber auf Patreon und ja, natürlich umso weitere Reichweite ich dann auf so Kanälen wie eben Instagram und TikTok habe, umso mehr Leute kriege ich dann da auch darüber. Und ich habe noch ein bisschen so eine zweite Sache, das ist wie so ein, also Gumroad ist es, und da verkaufe ich digitale Produkte, das sind dann so Texturen und Shader und Materials und Objekte und irgendwie so Objekte, die so ein bisschen von meiner Arbeit so nebensächlich entstehen, kann ich dann da verkaufen. Und das ist irgendwie auch ein ganz nettes zweites oder drittes Nebeneinkunftsstandbein. Und ja, alles ist so ein bisschen miteinander verbunden.
Ich ganz kurz wollte ich noch einwerfen, weil ich habe jetzt sehr unhöflicherweise nebenbei, musste ich es kurz googeln. Das sind 1000 True Fans. Weil für jeden, der das nicht kennt, ja, als ich diesen Artikel gelesen habe, Kevin Kelly, 1000 True Fans, ja, einfach googeln, man findet's. Das hat meine Perspektive vollkommen verschoben, muss ich ehrlich sagen.
Ja, voll.
Aber wir waren bei Gumroad. Also das heißt, du hast eben nicht nur Patreon dann, sondern du hast eben auch noch dieses Gumroad. Jetzt muss ich kurz mal fragen, weil du hast ja auch noch mit einem Kollegen Vitali, Nachnamen habe ich leider gerade vergessen. Wie war der Nachname von
Vitali Grossmann?
Grossmann. Ja,
schöne Grüße nach Hamburg, falls ihr das gerade hört.
Und entschuldigen, dass ich den Namen vergessen hatte. Aber mit Vitali zusammen auch noch eine Agentur. VV&U, glaube ich.
Genau, Vivient. Mhm. Es ist Vitali und Vinci, zwei Vs, drum Vivi and. Der Start war eigentlich richtig nice, weil, also ich hole auch mal da ein bisschen weiter aus. Vitali kenne ich schon ziemlich lange, vielleicht, ich glaube schon 10 Jahre oder so. Und ich habe ihn kennengelernt, als ich damals in Hamburg Praktikum gemacht habe bei Sehsucht. Das ist eine Agentur oder eine relativ große Agentur, so Motion- und VFX-Bereich. Und ich habe mein Studiumspflichtpraktikum da gemacht und Vitali war gerade, ich glaube, Junior Artist bei Sehsucht. Und von der Zeit haben wir uns kennengelernt und dann bin ich eben nach Augsburg zurück, habe mein Studium fertig gemacht. Und irgendwie, also ich bin dann zurück nach Hamburg gekommen und wir haben uns dann irgendwie wieder connected, ich weiß gar nicht mehr wie, und dann irgendwie haben wir uns ausgemacht, okay, lass mal irgendwie zusammen einen Job machen, wäre irgendwie nice. Und wir hatten so ganz unterschiedliche Arbeitsweisen. Er hatte bis dato ganz viel so in Agenturen gearbeitet und war voll so der Production Boy und hatte auch irgendwie mit größeren Kunden und größeren Teams gearbeitet.
Ich muss kurz sagen, Production Boy klingt ein bisschen dirty.
Ja, in Produktionen hat er gearbeitet, in großen. Und ich hatte noch diese Erfahrung gar nicht. Ich war voll so irgendwie Studentenmind, ganz verplant noch. Er war irgendwie so, ich würde mal sagen, sehr kreativ. Und die Verbindung aus unseren beiden Fähigkeiten war eigentlich perfekt. Also er hat so alles irgendwie zusammengehalten, so diesen ganzen Job, und hat mir voll viel beigebracht, wie man so in Strukturen arbeitet und wie man einfach generell, wie man arbeitet, weil ich hatte irgendwie gefühlt keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass ich ihn sehr kreativ befruchtet habe. Und so haben wir, ich glaube, 3 Monate zusammen einen Film gemacht. Das war für Reeperbahn. Also Reeperbahn Festival, haben wir eine Title-Animation gemacht. Und wir wurden auch nicht bezahlt dafür und haben das eigentlich sozusagen als freies Projekt gemacht. Und jetzt denkt man so, okay, krass, 3 Monate umsonst gearbeitet. Aber wenn ich jetzt sozusagen rückrechne, was diese 3 Monate mir gebracht haben, ist es so, dann ist es mein bestbezahlter Job, den ich jemals gemacht habe. Weil wirklich danach ging es voll, also davor kannte uns niemand und irgendwie ist dieser Film, war glaube ich ganz gut und der kam richtig gut so in der 3D-Welt an und dann hatten wir super viele Anfragen von Studios und irgendwie voll viele andere Artists haben uns dann irgendwie gefolgt und connected und von dort an ging es dann ziemlich steil so bergauf, würde ich sagen, und wir haben irgendwie einige Projekte zusammen gemacht. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, lass doch mal irgendwie so ein, also es ist gar keine Agentur, es ist eher so ein Künstlerkollektiv gewesen, dass wir so uns immer wieder mal zusammensetzen und Jobs zusammen machen oder auch freie Sachen zusammen machen und aber auch mit irgendwie anderen Leuten zusammen und mit Agenturen und mit Freelancern. Und das hat sich dann aber leider so ein bisschen über die Jahre getrennt oder unsere Wege haben so ein bisschen getrennt. Also ich hab dann mit diesem Patreon angefangen und das war dann irgendwie viel erfolgreicher, als ich dachte, und hat dadurch dann auch mehr Zeit in Anspruch genommen. Und dadurch, dass ich dann nicht mehr abhängig war von Kundenjobs, war ich so, ja, okay, warum mache ich eigentlich noch die Kundendinger? Warum gebe ich mir freiwillig den Stress, mich da irgendwie, keine Ahnung, Monate, mich tags und nachts hinzusetzen für das, was der Kunde dann irgendwie am Ende scheiße findet. Und deswegen habe ich dann angefangen, immer selektiver Jobs nur noch mit ihm. Also er hat immer öfters gesagt, hey Vince, lass das machen, hey, das ist richtig geil, bla bla. Und ich war schon so, oh nee, weiß nicht. Irgendwie das und das sind für mich so K.O.-Kriterien. Und dann, genau, ist unsere Jobwahl immer selektiver geworden. Und ja, Vitali ist ein bisschen mehr wieder so in die Production-Werbe-Richtung hat sich entwickelt. Und ich bin halt davon wegentwickelt. Und ja, also Vivian gibt's noch und ich will unbedingt mal wieder was mit ihm machen. Ich habe schon richtig Bock. Aber irgendwie ging sich's nicht so oft aus, wie man im Süden sagt.
Aber du hast am Anfang, hast du, oder nicht, aber irgendwann hast du heute schon mal gesagt, dass sich alles immer irgendwie so ergeben hat, ja. Und dass die ja, Sachen so voll passiert sind. Und wenn ich das jetzt mir so anhöre, hast du eine Menge recht unkonventionelle Sachen dann gemacht, ja, ob es jetzt eben deine Tutorials sind oder dass du auf Gumroad irgendwie Texturen verkaufst oder dass du eben mit Vitali zusammen dann dieses Duo da aufmachst und da dann Sachen kommen über den Film und all sowas. Und ich glaube ja immer nicht daran, dass irgendwer einfach 15 Mal Glück hat, sondern ich glaube, man bringt sich selber in Situationen, wo man bereit ist, wenn die Möglichkeit für Erfolg da ist, dann die auch beim Schopf zu ergreifen.
Ja, und also ich war immer schon, also ich hatte sehr viel so irgendwie Energie und ich habe immer richtig Bock gehabt, so Sachen zu machen, deswegen habe ich auch schon relativ viel gearbeitet und so den Erfolg, den ich jetzt habe, der beruht natürlich auch extrem so auf Consistency, also über Jahre lang immer Artworks produziert, immer Jobs gemacht, irgendwie immer dahinter gewesen und das übersehen schon auch viele Leute, die jetzt so denken, ach krass, der irgendwie macht da, klickt da dreimal rum und kriegt da so und so viel Kohle oder guck mal das billige Artwork, was er macht und kriegt dafür 5000 Likes auf Instagram und aber ja, es ist schon ein bisschen dieser Weg und also ich habe vor allem im Winter, weil Hamburg eben so schlechtes Wetter ist, saß ich schon sehr, sehr lange vom Computer. Also ich glaube, da hatte ich schon manchmal Wochen, wo ich irgendwie 100 Stunden am Rechner saß. Das ist jetzt bei Weitem nicht mehr so. Also ich achte eben wesentlich mehr auf meine Work-Life-Balance. Ja, aber ich habe viel investiert, sagen wir so, viel Zeit investiert in den Job.
Und wie manifestiert sich das jetzt dann konkret, dass du versuchst, da ein bisschen Druck rauszunehmen oder das Ganze ein bisschen zu entschleunigen? Weil das ist ja immer so leicht gesagt, aber letzten Endes besteht es ja aus sehr, sehr vielen Entscheidungen, die man jeden Tag und mehrmals am Tag treffen muss dann.
Ja, also mir fällt es viel leichter, Sachen abzusagen. Früher war ich schon noch mal so, ach, vielleicht ist es doch geil, irgendwie klingt ganz nice, ich sag mal noch nicht ab. Und dann war man schon wieder drin im Job und kommt nicht mehr raus. Da bin ich jetzt echt so schon ziemlich so, nee, ciao, sorry, geht nicht. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, nur drei Jobs gemacht und halt dieses Patreon-Ding. Und das eine war Apple, da konnte ich nicht nein sagen, weil das war richtig nice. Ich darf leider nicht sagen, was es ist. Aber ich glaube, ich kann so viel sagen, dass es aktuell auf der Webseite zu sehen ist.
Okay.
Und die Leute, die meine Arbeit kennen, erkennen vielleicht, erkennen da was. nee, aber also das lief richtig gut mit denen. Die waren, ja, waren voll nice. Genau, aber so und zurück zur Frage. Ich versuche mich einfach nicht mehr so stressen zu lassen. Ich bin auch selbstbewusster. Früher, wenn irgendwie so ein Kunde was gesagt hat oder wenn irgendjemand was wollte, bin ich dann irgendwie gleich nervös geworden und panisch. So, oh fuck, jetzt haben wir nur noch irgendwie eine Woche Zeit und jetzt muss ich das noch rendern und muss noch irgendwie Ding. Und es gab auch echt schon Phasen, wo ich dann irgendwie panisch mit dem Fahrrad in Hamburg von 3D Artist zu Artist gefahren bin mit dem USB-Stick. Schnell noch irgendwie, müssen noch Frame 20 bis 40 rendern. Wir haben gleich Kunden Feedback. Und ja, so einen Stress gebe ich mir nicht mehr. Also natürlich kann ich Projekte auch besser planen, aber wenn irgendwas dazwischen kommt, sage ich halt, sorry Jungs, ey, es geht einfach gar nicht. Irgendwie, der Rechner ist kaputt, ich bin krank, irgendwas geht nicht. Also die meisten sind auch nur Leute und Deadlines sind auch meistens gar nicht so dead, wie sie immer heißen. Meistens hat man immer noch irgendwie einen Monat Zeit nach hinten raus. Und ja, ich versuche einfach irgendwie entspannter zu sein.
Ich habe auch irgendwann angefangen, mit den Leuten einfach komplett ehrlich zu sein und keinerlei Fassade mehr aufzusetzen, ja. Und früher hatte ich, glaube ich, die Sorge, dass das unprofessionell wäre, ja. Aber das heißt halt jetzt, dass ich den Leuten, also ich sitze teilweise mit Leuten da und sage, du, ich habe auch keine Ahnung, ich ziehe mir das gerade auch komplett aus dem Arsch. Und man kriegt mit, dass manchmal so ein kurzer Schockmoment da ist, ja. Oh mein Gott, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Aber meistens ist das Eis dann auch sofort gebrochen und auf einmal ist es dann irgendwie, okay, wir sind jetzt hier einfach nur zwei Leute, die versuchen, oder manchmal 15 Leute, aber die jetzt versuchen, dieses Problem auf einmal gemeinsam zu lösen, anstatt dass einer da sitzt und versucht, alle anderen zu bullshitten und alle bullshitten sich eigentlich die ganze Zeit gegenseitig. Und das,
ja, voll.
Das ist, glaube ich, immer diese Riesengefahr, dass wir alle unter diesem diesem Imposter-Syndrom des professionell sein Wollens irgendwie da sitzen und uns halt komplett psychisch fertig machen,
ja, voll.
Um nach außen eine Fassade aufrechtzuerhalten. Aber das Spiel spielen wir alle. Niemand in diesem Raum hat irgendeine Ahnung. Vor allem in diesen Szenarien, in denen wir uns bewegen, weil wie du sagst, die Technik verändert sich die ganze Zeit und all sowas. Wir ziehen uns alle alles die ganze Zeit aus dem Arsch. Wir erfinden das Rad die ganze Zeit neu, ja. Beziehungsweise es ist auf einmal nicht mehr ein Rad, es ist irgendwas anderes auf einmal. Wir wissen noch nicht, was es nächste Woche sein wird, ja. Und wir tun aber alle so, als hätten wir irgendwie einen Plan. Und ich habe da keine Geduld mehr zu. Also ich habe da auch nicht mehr die Energie für, glaube ich, um ehrlich zu sein.
Ja, voll. Fühle es so. War bei mir genauso. Ich hatte so Angst am Anfang. Ich weiß noch, mein erster Job als Freelancer, wo ich gebucht war in der Agentur, das war bei Ike Sponsor in München, da war ich so nervös, weil dann so, also bei 3D hat man noch diese technische Komponente, wo ich dann immer so die Angst hatte, boah, fuck, jetzt fliege ich auf, jetzt sehen die, dass ich gar nichts kann, so, ich habe alles mich nur irgendwie dahin gemogelt und jetzt kriege ich nichts hin, wenn ich bei denen bin. Und dann kommt man da hin und so, ach krass, sind ja auch alles nur Menschen. Mhm. Und die sind ja auch, wissen natürlich dann mehr, aber also ja, total unnütz, so nervös und ängstlich da zu sein, weil ja, wir sind ja alle irgendwie the same.
Wie ist es denn jetzt mit deinen eigenen Produkten, mit den Kursen, mit den Texturen und all dem Zeug? Ist das was, wo du selber steuern kannst, wie viel Stress das für dich verursacht? Oder weil es passiert ja häufig dann auch, dass man Gefahr läuft, mit den eigenen Projekten, von denen man denkt, dass sie einem irgendwie die Freiheit bringen, dass die auf einmal den allergrößten Stress dann aufbauen?
Interessante Frage. Also, ich habe auf jeden Fall auch in meinem Kopf so 1000 Ideen für Projekte, die ich gerne machen würde. Und da muss ich mich echt irgendwie dann auch zurückhalten und sagen, okay, muss gerade irgendwie ein bisschen entspannter machen. So, denk nicht so hyperaktiv über irgendwelche Sachen nach. So, das machen wir irgendwann, nicht irgendwie 20 Sachen gleichzeitig, und ich konzentriere mich dann irgendwie nur lieber auf eine Sache und denke so, okay, nee, heute mache ich jetzt keinen Daily oder heute mache ich jetzt mal nicht noch ein Rendering on top. Heute irgendwie entspanne ich mal und lese mein Buch oder gehe mal raus oder mache mal irgendwie was anderes. Aber so unterbewusst ist schon noch da ein bisschen dieses Bauchgefühl, ich könnte doch noch mehr und ich würde das doch noch gerne machen und das. Und also ja, es ist so ein Daily Struggle zwischen, okay, calm down und ich würde doch noch gern.
Mhm. Ja, das ist halt immer das Problem. Bei den eigenen Sachen ist man halt selber auch der Kunde am Ende. Und du bist der Kunde, der deine Gedanken lesen kann. Das heißt, du weißt natürlich, was du noch leisten könntest. Du weißt all diese Sachen, du weißt, wo du was halbherzig gemacht hast. Und all das, und das kann schon ziemlich einen Druck hervorrufen. Zumindest geht es mir dann so. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist vielleicht, dass man irgendwann, weil du hast vorhin gesagt, du hast gelernt, Nein zu sagen, ja. Und ich glaube, sich selber gegenüber auch Nein zu sagen, ist vielleicht dann next level. Das ist dann der nächste Schritt, dass man irgendwann einfach lernt. Nur weil man selber irgendwie diesen Anspruch hat, heißt es nicht, dass man den unbedingt erfüllen muss, sondern vielleicht muss man es auch einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, vielleicht ist es unrealistisch.
Ja, voll. Ich glaube, ich kann schon Jein, kann ich schon sagen. Ganz, ganz hinkriegen tue ich es noch nicht, aber.
Du. Ja. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort für heute.
Cool, ja. Hey, vielen Dank dir. Es war richtig nice. War voll cool, mit dir zu sprechen. Und
ebenso. Danke.
Und auch nochmal vielen Dank für die Einladung, gell? Ich fand.
Ja, klar. Und wenn du demnächst in München bist, ich bin nämlich auch in München, dann gehen wir Kaffee trinken in München.
Ja, perfekt.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren, ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst, und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf unenhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mire, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.